NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. September 1958. Jack Kilby stellt den ersten Mikrochip vor.
Willkommen bei
Wie koche ich eigentlich?
Heute
einen Mikrochip.
Das ist spannend.
An meiner Seite
Dr. Jochen Fioff, Geschäftsführer am Heinz-Nixdorf Museumsforum in Paderborn.
Dem größten Computermuseum der Welt. Ein Kenner in Sachen Mikrochips. Also, was brauchen wir? Zunächst mal Sand.
Diesen Sand, den müssen Sie einschmelzen, dass er eben in eine flüssige Form kommt.
Gut umrühren, lange, lange köcheln lassen. Ha, heiß.
Ja.
Und dann ziehen wir uns daraus einen Siliziumkristall.
Der Siliziumkristall muss bis zu 99,99% rein aus Siliziumatomen bestehen.
Ja, da wird es schon schwierig.
Richtig.
Bevor wir also weiterkochen, sollten wir uns vielleicht erst einmal ein wenig eingehender mit der Materie beschäftigen. Mikrochips finden sich heute natürlich in jedem Computer. In jedem Telefon. In Kinderspielzeugen. Haushaltsgeräten. Katzen. Autos. Und wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen, der jetzt gerade angestrengt zuhört. Ja, auch viele Menschen tragen heute Mikrochips in sich.
Da müssen wir nur mal einen Herzschrittmacher uns anschauen.
Oder ein Hörgerät.
Das ist ja heute Standardmedizin, dass ich Halbleiterschaltungen, integrierte Schaltungen in meinem Körper trage.
Genau darum handelt es sich bei einem Mikrochip. Um eine in einen Halbleiter integrierte Schaltung. Das klingt kompliziert und ist es auch. Im Jahre 2000 hat der Amerikaner Jack Kilby für die Entwicklung des Mikrochips den Nobelpreis erhalten. Da lag seine Erfindung bereits Jahrzehnte zurück.
Was die Menschen aus den integrierten Schaltkreisen gemacht haben, geht weit über das hinaus, was sich irgendjemand, meine Person eingeschlossen, damals hätte vorstellen können.
Zurück in die frühen 30er Jahre in Amerika. Jack Kilby ist noch ein kleiner Junge.
Mein Vater leitete ein Unternehmen, das weite Teile im ländlichen Kansas mit Strom versorgte.
Hier eine Wetterwarnung für den mittleren Westen. Es ist mit schweren Schneefällen und Windböen bis Orkanstärke zu rechnen.
In Kansas fällt kurz darauf der Strom aus. Kilbys Vater koordiniert die Reparaturen über ein per Notstrom betriebenes Funkgerät.
Zum ersten Mal im Leben sah ich, wie Funk und Radio und damit Elektronik wirklich das Leben der Menschen betraf. Dazu diente, sie zu informieren, zu verbinden, den Menschen Hoffnung zu schenken.
Sowohl das Radio wie auch das Funkgerät funktionieren damals über Röhrentechnik. Was geschieht in solchen Elektronenröhren?
Wir haben gerade vor 2 Wochen ein neues Funktionsmodell einer Röhre hier im Museum eröffnet, wo man das selber ausprobieren kann.
Jochen Viehhoff vom Paderborner Nixdorf Museumsforum blickt in ein länglich-ovales Glasgehäuse.
Eine Röhre, genau.
In der Röhre herrscht ein Vakuum. Und in die Röhre hinein ragen 2 Drähte.
Sie haben eine beheizte Kathode, da werden also Ladungsträger durch die Wärme frei.
Ladungsträger sind Elektronen.
Und die können dann durch das Vakuum der Röhre hindurch diffundieren.
Zum 2. Draht in der Röhre, der Anode. Jetzt kommt der Clou an der Röhre.
In der Mitte haben Sie ein sogenanntes Gitter, das ist ein Metallgitter.
Es sitzt zwischen Anode und Kathode und kann ebenfalls unter Strom gesetzt werden.
Und je nachdem, was Sie an dieses Metallgitter für eine Spannung anlegen, können die Elektronen von der Kathode zur Anode durchfliegen oder eben nicht.
Über die Röhre lässt sich so der Fluss der Elektronen, der Stromfluss, kontrollieren. Stufenlos. Von aus bis volle Pulle.
Im Kern geht es bei Elektronik stets darum, den Elektronenfluss zu manipulieren. Mit anderen Worten, die Elektrizität dazu zu bringen, fortschrittliche Arbeit zu leisten.
Und die Röhren sind in Jack Kilbys Jugend dazu das Hilfsmittel.
Vakuumröhren wurden in immer mehr Geräte eingebaut, erstmals auch als Schalter in eine Rechenmaschine. Das war 1939.
Ein Computer macht nichts anderes als das, was man mit einer Röhre machen kann. Sie müssen Strom kontrollieren.
Für die meisten Computer gibt es nur Nullen und Einsen. Wie aber lässt sich Strom so regeln, dass daraus Nullen und Einsen werden? Nullen und Einsen, die sich ein Rechner dann auch noch merkt? Die Antwort auf diese Frage lautet Flipflop.
Ein Flipflop ist eine Schaltung, die im Wesentlichen aus zwei Röhren besteht und ein paar anderen elektrischen Bauteilen. Und damit können Sie eine Information speichern, also eine 0 oder eine 1.
Strom fließt, Flip, bedeutet eine 1. Kein Strom fließt, Flop, entspricht einer 0. Das Problem, je mehr Flips und Flops, desto mehr Röhren, desto größer wird so ein Computer.
Der ENIAC-Computer aus dem Jahre 1946 war so ein Röhrenmonster. Er war für mehrere Jahre der weltweit schnellste Rechner, enthielt mehr als 17.000 Röhren, wog 60.000 Pfund und zog 174 Kilowatt Strom.
Damit beherrschte der ENIAC die Grundrechenarten und konnte Quadratwurzeln ziehen. Sollen Computer und andere technische Gerätschaften kleiner und leistungsstärker werden, dann muss eine andere Technik her. Halbleitertechnik. Was ist ein Halbleiter? Jeder kennt Stoffe, die Strom leiten oder gut isolieren.
Kupfer ist ein relativ guter Leiter.
Deshalb werden Stromleitungen auch gerne aus Kupfer verlegt.
Porzellan ist ein sehr schlechter Leiter.
Weshalb sich aus Porzellan prima Halterungen für Glühbirnen bauen lassen, damit niemand eine gewischt bekommt, wenn er eine Glühbirne einschraubt.
Aber Sie haben keine Möglichkeit, die Leitfähigkeit dieser Materialien punktuell zu steuern. Aber das haben Sie in Halbleitern.
Halbleiter sind Stoffe, die, wie der Name schon sagt, mal leiten und mal nicht. Wenn ein solcher Halbleiter absichtlich mit anderen Stoffen an einigen Stellen verunreinigt wird, so ändert sich sein Leitverhalten.
Ja.
Wird nun zwischen zwei unterschiedlich verunreinigten Halbleitern eine Spannung gelegt, so lässt sich der Stromfluss ähnlich wie mit einer Röhre beeinflussen.
Wenn Sie da dann eine Spannung anlegen, können Sie den Stromfluss durch diesen Übergang steuern.
Ein solcher Halbleiter mit einer Steuerung wird Transistor genannt. Und?
Mit zwei Transistoren und ein paar weiteren Bauteilen kann ich einen Flipflop aufbauen.
Dafür werden die Transistoren mit den anderen Bauteilen auf eine Platine gesetzt und miteinander verlötet und verkabelt. Solch eine Transistorschaltung ist bereits wesentlich kleiner als ein Röhrenschalter. Zurück zu Jack Kilby.
Ja, wir sind also im Sommer 1958 angekommen.
Viele der Radios, aus denen der Sommerhit des Jahres dudelt, sind bereits keine Röhren, sondern Transistorradios. Klein, transportabel, modern.
Jack Kilby hat gerade seine neue Stelle bei Texas Instruments angetreten. Er hatte vorher Elektrotechnik studiert.
Texas Instruments stellt diese schicken kleinen Transistorradios her.
Ich bekam keinen Urlaub in diesem Jahr, arbeitete also durch, während 90% der Belegschaft ihren Sommerurlaub abfeierte. Ich war mit meinen Gedanken und meinen Fantasien allein.
Im verwaisten Labor bastelt er mit Lötkolben und Klebepistole an kleinen Streifen Germanium herum. Germanium ist, wie Silizium, ein Halbleiter.
Und er hatte eine ganz einfache Idee.
In meinem Labornotizbuch beschrieb ich, was später als die monolithische Idee bekannt wurde. Sie besagt, wenn alle Schaltungselemente wie Widerstände, Kondensatoren, Transistoren aus demselben Material bestünden, dann könnten sie in einem einzigen Chip enthalten sein.
Keine Platine, keine aufwendige Verkabelung, noch weniger Platz. Was Jack Kilby in diesem Sommer bastelt, sieht zunächst unscheinbar aus.
Das ist der Germaniumstreifen.
Aufgebracht auf eine Glasplatte.
Das ist der Transistorpunkt.
Das Ganze noch ungelenk verklebt, verlötet und ungefähr so groß wie ein halber Bierdeckel.
Wie in der Bastelstunde hat er die Anschlüsse auf dieses Stück Germanium gebracht.
Am 12. September 1958, heute vor 60 Jahren, präsentiert er das Ding seinem Chef. Den ersten integrierten Schaltkreis. Der Chef ist skeptisch, lässt ihn aber weiter basteln. Flip-Flop-Schaltungen.
Man hat dann auch integrierte Schaltkreise als Produkt hergestellt, die beispielsweise 4, 8, 16 Flip-Flops auf einem Stück Silizium hatten.
16 Flip-Flops, das wären mit alter Transistortechnik schon eine ganze Menge Löt- und Drahtverbindungen. Jetzt ist es nur noch ein kleines Bauteil. Leider noch sehr teuer in der Herstellung.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
1962 verkündet US-Präsident Kennedy, die Amerikaner wollen auf den Mond reisen. Für die Raumfahrt sind Computer unerlässlich. Und auch das Militär braucht immer größere Rechner zur Steuerung von Interkontinentalraketen.
Wenn Sie einen leistungsfähigeren Rechner bauen wollten, brauchten Sie immer mehr Transistoren. Und das war immer schwieriger zu verdrahten und die wurden immer größer.
Mondprogramm und Kalter Krieg beflügeln die Entwicklung leistungsfähiger integrierter Schaltungen, kurz Chips. Wie aber lassen sich die Dinge auch an die Menschen auf der Straße bringen? Die Ingenieure in Jack Kilbys Firma haben da eine Idee.
Ich war Teil eines Teams, das erstmals einen tragbaren elektronischen Rechner entwickelte.
Den ersten Taschenrechner. Er wog mit Batterien über ein Kilogramm und blieb über Jahre als Prototyp in den Schubladen liegen. Er war einfach zu teuer. Die Chipproduktion musste zuerst billiger werden.
Als das Konzept einmal akzeptiert war, begannen Hunderte, später Tausende der besten Ingenieure mit daran zu arbeiten.
Und irgendwann läuft die Chipproduktion wie in der Großküche. Willkommen also bei
Wie koche ich eigentlich?
Einen Mikrochip. Also den zu 99,999% aus reinem Silizium bestehenden Kristall haben wir hier schon einmal bereitgelegt.
Und dann ist es ja wie bei der Salami. Sie gehen dann dahin, schneiden Wurstscheiben raus aus diesem Siliziumkristall.
Vorsichtig, dünn wie Mortadella.
Das ist einfach diese Wurstscheibe Silizium.
Aus dieser Wurstscheibe lassen sich jetzt ganz viele Chips herstellen.
Das ist sehr kompliziert.
Die Wurstscheibe wird belichtet, bestrahlt, beschossen.
Dass sie dann zusätzliche Atome auch einbringen in das Silizium.
Schön aufpassen und genau hingucken.
Unter dem Lichtmikroskop können Sie da gar nichts mehr sehen bei diesen Strukturen.
Vorsicht beim Portionieren.
Am Ende sägen Sie da immer diese Chips einzeln raus aus dieser Wurstscheibe.
Und voilà, da haben wir einen modernen Chip. Nicht mit 2 Transistoren, nicht mit 4, 8 oder 16, nein.
Da reden wir über Größenordnung 10 Milliarden Transistoren auf einer Fläche von vielleicht 1,5 mal 1,5 Zentimeter. Wie man sowas auch herstellen kann, das ist total abgefahren.
Es gibt Stimmen, die sagen, mehr geht nicht.
Andere Fachleute behaupten, nein, es gibt noch viel Raum für Verbesserungen.
Was würde Jack Kilby sagen? Im Jahre 2000 bekam er den Nobelpreis. Über 4 Jahrzehnte nach seiner Erfindung. 5 Jahre bevor er starb. Ein alter Mann, dem die eigene Erfindung längst über den Kopf gewachsen war.
Es ist, als ob der Biber zum Hasen sagt, während die beiden auf den riesigen Hoover-Staudamm am Colorado starren, nein, den habe ich nicht selbst gebaut. Aber das Ding basiert auf einer Idee von mir.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an die Vorstellung des ersten Mikrochips am 12. September 1958. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.